Deutschlandfunk.
Wäre unsere Gesellschaft gebildeter und würden wir in die Bildung vielleicht auch mehr Geld reinstecken, dann hätten wir, glaube ich, sehr viele andere Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, nicht. Deswegen feiern wir in dieser Folge heute eine Quelle der Bildung, auf die wir alle und immer kostenlos zugreifen können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Am 15. Januar 2001, vor 25 Jahren also, da wurde Wikipedia gegründet. Eine freie Online-Enzyklopädie. Hello World lautete der erste Eintrag, aber es wurde sehr schnell sehr viel mehr. Wikipedia wurde zu einer der größten Wissensplattformen der Welt. Wie sie entstand, wer sie erfand und wie Wikipedia unser Leben veränderte, all das wollen wir besprechen. Aber wir wollen auch noch etwas grundsätzlicher auf das Thema Bildung gucken in dieser Folge von Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Gegründet wurde Wikipedia in den USA und das, obwohl wir in Europa ja gerne immer behaupten, unser Kontinent wäre der der Bildung und Wissensvermittlung. Kann man denn sagen, dass Europa das zumindest früher mal war?
Also das möchte man sicher gerne sagen, aber ganz so einfach, glaube ich jedenfalls, ist es nicht. Obwohl es gibt natürlich sehr viele Beispiele, die das belegen können, aber eben auch Entwicklungen, die dem widersprechen. Wir haben zum Beispiel kaum Originale von antiken Schriften. Das meiste sind mittelalterliche Abschriften. Das deutet darauf hin, dass in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten massiv Bücher oder Schriften vernichtet wurden oder Großbrände etwa in Rom dieses Werk betrieben haben oder Kriegshandlungen oder bei Verfolgungen von Minderheiten eben Bücher verbrannt oder weggekommen sind und die Kultur gleich mit ausgelöscht wurde.
Gab es denn in der Antike oder im Mittelalter auch Reformen, die die Bildung und die Kultur gestärkt haben?
Also sowohl im alten Griechenland als auch im Imperium Romanum, also im alten Rom, hat Bildung einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Das war natürlich immer gepaart mit der Vermittlung von Loyalität, etwa zu Athen oder zu Sparta oder eben zu Rom. Es ging immer um Körper und Geist, die beide geschult und trainiert werden sollten. Und anfangs oblag die Bildung den Eltern, später gab es Schulen. In Rom gab es Einrichtungen der höheren Bildung beim Grammaticus. Das war ein Lehrer für eben höhere Bildung. Im ersten Jahrhundert nach Christus plädierte ein gewisser Marcus Fabius Quintilianus für ein ganzheitliches Bildungsprogramm mit Entwicklung des Charakters, der moralischen Integrität und eben für die Vermittlung von Wissen und rhetorischen Fähigkeiten. Ansonsten gab es erste enzyklopädische Versuche mit den Briefen von Cato dem Älteren an seinen Sohn und mit den naturwissenschaftlichen Sammlungen von Plinius dem Älteren, und er hat im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt.
Ein Name ist ja in Europa mit Bildung und Wissensvermittlung sehr eng verknüpft, und das ist Karl der Große. Warum?
Weil auf ihn die sogenannte karolingische Renaissance zurückgeht. Mit dieser Renaissance wurden Sprache, Schrift, Literatur, Bauwesen und auch das Buchwesen entscheidend verändert und eben auf ein höheres Niveau gehoben. In den Jahrhunderten vorher war es zu einem Verfall von Kultur im Allgemeinen und eben auch von Wissensvermittlung gekommen. Und unter Karl gab es in Klöstern Schreibschulen, in denen auch Latein gelehrt wurde. Karl wollte die Pflege und die Ausbreitung von Bildung, dazu legte er eine Hofbibliothek an. Er ließ Texte und Handschriften aus der Vergangenheit sammeln. Er ließ eine allgemeingültige Textfassung der Bibel erstellen. Und das alles war die Grundlage eines kulturellen Aufschwungs, der uns, nicht nur uns beide, sondern uns alle, bis heute prägt.
Aber bis zu den ersten Universitäten, da hat es ja dann doch noch eine ganze Weile gedauert. Wann hat das angefangen?
Naja, also die Universität Bologna, die reklamiert für sich, die älteste in Europa zu sein, gegründet angeblich oder tatsächlich, ich genau weiß ich nicht, 1088. Davor gab es schon einzelne Fakultäten, das waren meist Jura oder Medizin, die in Parma oder Salerno gewesen sein sollen, aber den Status einer Universität hatten diese Fakultäten nicht. Die Welle der Universitätsgründungen begann etwas später und erreichte zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt.
Bleiben wir noch ein bisschen im Mittelalter. Wie funktionierten Bildung und Wissensvermittlung? Das will ich jetzt besprechen mit Professor Brigitte Englisch. Sie ist Historikerin an der Uni Paderborn, unter anderem mit dem Schwerpunkt Bildungs- und Intellektualitätsgeschichte des Mittelalters. Hallo Frau Englisch.
Hallo.
Frau Englisch, welchen Stellenwert hatte denn Bildung für das, ich sage jetzt mal, normale Volk im Mittelalter?
Ja, ich glaube, da muss man schon differenzieren. Zum einen, weil normales Volk, darüber haben wir natürlich relativ wenig Quellen. Man kann aber für das Mittelalter unterschiedliche Phasen festlegen, in denen Bildung unterschiedliche Stellenwerte hatte. Mhm. Wenn wir zum Beispiel auf die Völkerwanderungszeit schauen, das ist gemeinhin die dunkelste Phase des Mittelalters. Aber genau da entstehen die wichtigsten Werke, wir nennen sie der enzyklopädischen Bildung, die das Mittelalter insgesamt prägen bis in die frühe Zeit hinein, die immer wieder abgeschrieben werden. Und was ja vielleicht ganz spannend ist, die entstehen sowohl im heidnisch-spätantiken Bereich wie der Kommentar zum Traum des Scipio, des Macrobius oder Martianus Capella von der Hochzeit der Philologie und des Merkurs, beide im 4. und 5. Jahrhundert. Die dennoch, obwohl sie heidnisch sind, das ganze Mittelalter benutzt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch im christlichen Bereich ganz entscheidende Werke wie von Cassiodor, die Einführung in die christliche und weltliche Gelehrsamkeit, oder Isidors Etymologie, die alles prägen, was im Mittelalter als Bildung definiert wird. Ganz wichtig, hier geht es nicht um Wissen, was wirklich zur Herausbildung von Fähigkeiten genutzt wird, sondern es geht zum Erlernen von Wissenssätzen, die zum Verstehen antiker Bildung beitragen sollen.
Und war das denn auch wirklich, jetzt nochmal aufs normale Volk zurückzukommen, für alle Menschen gedacht?
Im Prinzip in der Spätantike und im frühen Mittelalter, ja, da ist die Lese- und Schreibfähigkeit noch relativ hoch, weil die antiken römischen Schulen weiter bestehen. Wir wissen aus der Merowingerzeit, dass es handschriftliche Testamente gibt und Ähnliches. Das heißt, die Leute können noch verbreitet lesen und schreiben. Und das ändert sich erst seit der Zeit Karls des Großen, der auf der einen Seite zwar versucht, die Antike wiederzubeleben oder auch die Anforderung beispielsweise stellt, dass Kinder unfreien Standes wie die Söhne von Freien lesen lernen sollen und eine gewisse Bildung erhalten sollen in Psalmen, Schrift, Zeichen, Gesängen, Komputus und so weiter. Aber faktisch wird das dann in den Klöstern vollzogen und wir haben etwa seit diesem Zeitpunkt, seit dem frühen 9. Jahrhundert, den Rückzug der Bildung in die Klöster und dann eine Verarmung der Bildung des einfachen Volkes.
Das Aber heißt,
zuvor eigentlich nicht.
Da, also das heißt, zunächst mal war Bildung fürs gemeine Volk gedacht, dann gab es einen Rückgang. Und wann kam denn dann wieder der Gedanke zurück, dass jeder und jede Bildung bekommen sollte?
Etwa seit dem hohen Mittelalter, seit dem 11. Jahrhundert. Und da spielt die aufblühende Stadtkultur eine ganz zentrale Rolle. Denn Sie können sich vorstellen, wenn der Handel blüht, wenn die Städte sich selbst verwalten wollen und sich vom zuständigen Bischof abgrenzen wollen, dann brauchen sie dazu eine Fähigkeit zu lesen, zu schreiben, zu rechnen, gerade die Händler. Und es entstehen städtische Schulen. Zunächst mal im Umfeld der Kathedrale, die sogenannten Domschulen. Allmählich emanzipiert sich das aber, wiewohl wir dann über diese Bildungsinstitutionen relativ wenig wissen. Aber wir wissen, die Leute können lesen und schreiben. Und es gibt auch immer mehr Lehrbücher. Und das ist letztendlich auch die Basis, aus der irgendwann die Universitäten erwachsen.
Wann sind denn die geöffnet worden für alle, die Schulen und die Universitäten für alle?
Die Universitäten, ja, für alle, das ist in der früheren Zeit, sowohl im Mittelalter als auch in der Neuzeit, immer sehr schwierig, wirklich zu sagen. Wir wissen, die Gesellschaft wird durchlässiger, wie gesagt, seit dem 11. Jahrhundert, weil wir mehrere Personen finden in den Matrikeln der frühen Universität, die eben nicht zum Adel gehören und nicht automatisch zum höheren Stand. Aber da sind es dann immer die glücklichen Umstände, die da eine Rolle spielen, dass da jemand eine Chance bekommt.
Welche Fächer oder welche wissenschaftlichen Disziplinen sind eigentlich im Mittelalter gelehrt worden? Was war da wichtig?
Zunächst einmal meint Bildung die Artis Liberalis. Das sind die sieben freien Künste, bestehend aus dem Trivium. Das wäre so die Basisausbildung, Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Das heißt, sie haben im Wesentlichen erstmal Latein gelernt. Als Sprache, die alle verstehen. Das, was heute das Englische im Grunde repräsentiert. Und dann gibt es die Oberstufe, das sind die mathematischen Fächer des Quadriviums. Das ist Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Und diese Fächer zusammen bilden dann die Propädeutik zu allen weiteren Studien. Also im Wesentlichen auch, wenn man ein Universitätsstudium im hohen Mittelalter macht, lernt man in diesen Fächern. Und das Ganze zielt dann entweder ab auf Rechtswissenschaft oder auf Theologie oder auf Medizin. Letztendlich ist aber alles der Theologie untergeordnet, die quasi so als Deckmantel über allem schwebt. Und so muss man sich im Grunde vorstellen, wenn zum Beispiel ein Roger Bacon über die Eigenheiten der Lichtbrechung schreibt und neue Erkenntnisse zur Optik entwickelt, dann macht er dies zu seiner Zeit unter dem Stichwort Naturphilosophie und mithin Theologie. Also diese Theologie ist viel, viel breiter, als wir das heute fassen würden.
Ich würde gerne noch so auf die gesellschaftlichen Auswirkungen mal gucken, Frau Englisch. Also was hat sich denn dadurch geändert, dass es Bildung für alle gab?
Zunächst einmal, dass viel mehr Leute, wie gesagt, an dieser Bildung potenziell teilhaben können, beispielsweise auch Frauen. Wir wissen, gerade in den Städten haben Frauen einen regen Anteil, beispielsweise an der Verwaltung von Wirtschaftsbetrieben. Also wenn der Mann auf Reisen ist, das gilt auch für die Adligen, wenn der Ritter nicht zu Hause ist, dann übernehmen die Frauen häufig Verwaltungsaufgaben. Das setzt also auch Frauenbildung voraus. Wir sind aber immer auf diese Analogieschlüsse angewiesen, da wir keine Studien haben, die wirklich reflektieren, dass eine Bildung für alle da sein muss in dieser Zeit, sondern wir wissen nur, wir sehen Personen, die haben diese Fähigkeiten, also müssen die auch an dieser Bildung teilgehabt haben. Aber wie gesagt, das betrifft zunächst einmal adlige Bürger, die ja dann auch relativ reich sind. Bei den Bauern, ja, wenn da ein sehr begabter junger Mann Fähigkeiten entwickelte, dann kann der natürlich innerhalb des Klosterwesens auch eine Karriere machen, auch Bildung erhalten. Aber das sind dann immer glückliche Umstände.
Wann änderte sich das eigentlich, dass es glückliche Umstände sein mussten? Also wann war denn wirklich Bildung für alle möglich?
Bildung für alle möglich, ja, da sind wir doch eigentlich in der jüngsten Vergangenheit. Also wenn man sagt, eine rudimentäre Bildung, dann beginnt das natürlich im Wesentlichen in der frühen Neuzeit, in der man ja beispielsweise durch die Bibelübersetzung Luthers auch den theologischen Anspruch dann hat in den evangelischen Bereichen. Jeder soll die Bibel lesen können. Es gibt natürlich dann in der Aufklärung Bemühungen pädagogischer Natur, jeden zu bilden und jeden als bildungsfähig zu erklären. Aber in Praxis entwickelt sich die Möglichkeit höherer Bildung, ich würde sagen, im 20. Jahrhundert. Viel früher sind es, wie gesagt, immer noch die glücklichen Umstände und die Einzelfälle. Und ich glaube, dass wir die breiteren Bildungsmöglichkeiten haben. Da leistet die Nachkriegszeit ganz viel und auch natürlich die neuen Medien wie das Internet.
Professor Brigitte Englisch war das. Sie ist Historikerin an der Uni Paderborn, unter anderem mit Schwerpunkt Bildungs- und Intellektualitätsgeschichte des Mittelalters. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Englisch.
Gerne.
Matthias, mit dem 18. Jahrhundert kam die Aufklärung nach Europa und die veränderte nicht nur Politik und Gesellschaft, sondern auch Wissenschaft und Bildung. Inwiefern?
Naja, mit der Aufklärung kam die Idee, die Welt nach rationalen Kriterien zu betrachten und damit auch zu verstehen. Und das war ein Gegenentwurf zu den christlichen Konfessionen, die den Glauben an die göttliche Schöpfung, an die biblische Auslegung des menschlichen Zusammenlebens predigten. Dagegen und gegen die absolutistischen Herrschaftsformen ihrer Zeit. Dagegen wandten sich die Aufklärer und damit machen sie sich nicht nur Freunde.
Die erste bedeutende Wissenssammlung in der christlichen Welt Europas, die hatten wir ja bei Karl dem Großen gesehen. Was Ähnliches gab es übrigens in der muslimischen Welt auch mit Bagdad als Zentrum und Sitz des Kalifen. Aber die erste richtige Wissenssammlung, eine Enzyklopädie, die entstand in Frankreich. Wer hat sie verfasst?
Das waren zwei Herren namens Diderot und D'Alembert. Sie verfassten eben diese Enzyklopädie zwischen 1751 und 1780. Die, ich zitiere jetzt mal den kompletten Titel, Enzyklopädie oder ein durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke. Das ist ihr Werk. Und darin war das gesamte Wissen ihrer Zeit versammelt. Das war natürlich ein unerreichbar hoher Anspruch. Aber das alles stieß eben nicht nur auf Anerkennung und Zustimmung, denn die absolutistischen Herrscher, die wollten keine wissenden Untertanen Und deshalb steckte Diderot zumindest zeitweilig im Gefängnis.
Über diese Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert will ich jetzt sprechen mit Dr. Philipp Blom. Er ist Schriftsteller und Historiker und er hat über die Enzyklopädie publiziert. Er hat selbst übrigens auch einen historischen Podcast, den Blomcast, ist also auch noch Kollege. Hallo, Herr Blom.
Ja, hallo, Frau Orbach.
Herr Blom, was hat denn Diderot und D'Alembert dazu gebracht, die Enzyklopädie zu verfassen?
Ach, wie alle großen Projekte dieser Welt war das eigentlich reiner Zufall. Ein Buchhändler wollte einen schnellen Profit machen und ein Lexikon aus dem Englischen übersetzen. Und dafür hat er sich einen Studenten gesucht, der schon mal ein englisches Buch für ihn übersetzt hatte in Paris. Und der hieß Denis Diderot. Und was er nicht wusste ist und was Diderot auch nicht wusste, er würde mal ein wichtiger Philosoph werden. Aber der hat dann gesagt, okay, wenn wir das schon machen, dann können wir doch tatsächlich ein französisches Lexikon machen und das können wir viel genauer machen. Und dann ist daraus ein Projekt geworden, das über ein Vierteljahrhundert gewachsen ist und dann zum Schluss 28 Bände hatte und Diderot den größten Teil seines professionellen Lebens beschäftigt hat. Aber halt am Anfang war eigentlich der Zufall.
Was steht denn eigentlich drin in dieser Enzyklopädie?
Ja, diese Enzyklopädie will sozusagen alles Wissen der Welt sammeln. Das ist natürlich unmöglich, aber man hat damals also wirklich das war an sich schon neu, ein Netzwerk von guten Experten in ganz Frankreich aufgebaut und darüber hinaus, die über verschiedene Themen schreiben konnten. Aber da waren einige ganz wichtige Sachen. Also Diderot und seine Freunde waren Aufklärer, waren aber auch radikale Aufklärer, waren nicht überzeugt, dass Monarchie was Gutes war oder dass die Kirche richtig war. Und das war natürlich in der Zeit sehr gefährlich. Darüber konnte man nicht offen schreiben. Aber sie haben zum Beispiel die Enzyklopädie alphabetisch arrangiert. Das finden wir heute selbstverständlich. Das war damals neu. Und wenn man das alphabetisch macht, dann sind auf einmal Priester und Prostituierten auf derselben Seite. Und die Welt, die Ordnung der Welt gerät etwas durcheinander. Man kann also anders über die Sachen schreiben. Aber das andere war eben, was ganz wichtig war, sie haben strategisch geschrieben, also zum Beispiel über Querverweise. Der Querverweis für die Eucharistie, also das Abendmahl ist, siehe Kannibalismus.
Oh.
Ja, und das sind so kleine Strategien, so kleine Nadelstiche. Aber das andere, was eben ganz wichtig war, sie wollten über nützliche Sachen schreiben. Das heißt zum Beispiel über Handwerk und Industrie. Und es gibt 11 Bände, Illustrationen, womit enormem Detail alle Werkzeuge der damaligen Zeit, alle Maschinen, alle Techniken von der Produktion von Stoff oder von Instrumenten oder von Kriegsgerät dargestellt wird. Und das war natürlich auch eine Art politisches Manifest, das hieß, was wichtig ist, ist das, was nützlich ist. Und was wichtig ist, ist das, was die Wissenschaft bringt.
Sie haben eben erwähnt, alles Wissen der Welt sollte in diese Enzyklopädie rein. Das ist ja mal ein Vorhaben. Wie und wo haben denn Diderot und D'Alembert dieses ganze Wissen gesammelt?
Naja, sie haben ein Netzwerk aufgebaut von Experten, das sage ich im Maskulinum, denn es gab ein oder zwei Frauen, die vielleicht für die Enzyklopädie geschrieben haben, aber einige hundert Männer, die das gemacht haben, das war damals natürlich so. Und das waren Wissenschaftler, das waren Gelehrte, das waren aber auch Leute, die in der Industrie waren, die im Handwerk waren und die da erklärt haben und darüber geschrieben haben. Es gibt einen unbesungenen Helden der Enzyklopädie, der hieß der Chevalier de Jaucourt und das war ein kleiner protestantischer, etwas vertrockneter Mann, der sein Leben lang tausende Artikel für diese Enzyklopädie geschrieben hat. Diderot selbst hat hunderte von Artikeln für die Enzyklopädie geschrieben, aber es gab eben auch ein ganzes Netz über Frankreich hinweg von Beiträgen und die Beiträge sind natürlich übrigens, wie Diderot auch selbst dann sagt im Vorwort, von sehr, sehr unterschiedlicher Qualität.
Ja.
Also es gab Leute wie Voltaire, die dafür geschrieben haben und die tollsten Mathematiker, aber es gab auch Leute, die einfach absolute Holzköpfe waren und nicht viel wussten. Aber man muss sich mal vorstellen, wie man so ein Projekt überhaupt macht, bevor es Computer gibt. Überhaupt das zu planen, ein alphabetisches Projekt über viele Bände. Und dann findet man natürlich, ein Buchstabe wächst sich aus und ein anderer ist gar nicht so groß und manche Einträge werden viel größer. Und natürlich, die Leute liefern nicht das ab in der Qualität, was man sie gefragt hat. Also das war ein enormer Aufwand. Das hat Diderot fast umgebracht. Aber zum Schluss war es doch sehr, 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 sehr wichtig.
Ja.
Es war für seine Verhältnisse ein Bestseller in der Zeit. Ich meine, das war natürlich ein teures Ding. Und das wurde über Abonnements verkauft. Also man konnte da subskribieren und dann die Bände bekommen. Und es gab aber also einige tausend Subskribenten, die das tatsächlich gemacht haben. Sowohl Bibliotheken als auch Privatleute. Und die haben dann halt immer alle paar Jahre, oder es gab auch mal eine Kälteperiode sozusagen, wo das Projekt angehalten wurde. Aber sie haben dann immer wieder einen Band oder mehrere Bände gekriegt und dem hinzugefügt, bis dann das endlich nach einem Vierteljahrhundert fertiggestellt war.
Also 28 Bände waren es am Ende, haben Sie gesagt, ne?
Ja, 17 Bände Text, 11 Bände mit Illustrationen.
Ja.
Und ein ganz tolles Ding. Man kann es übrigens im Internet sehen, im Faksimile, und ich kann das nur jedem absolut empfehlen, einfach mal sich durchzublättern durch diese Bände mit wunderschönen Illustrationen.
Ja, Sie haben jetzt eben gesagt, es gab sehr unterschiedliche Qualitäten der einzelnen Artikel. Wie wurden denn die Qualitäten überprüft? Also Diderot und D'Alembert, hatten die denn so viel Wissen in allen Bereichen, dass sie das sozusagen auch redigieren konnten, die einzelnen Artikel?
Nee, natürlich hatten sie das nicht. Und das war ja das Problem. Also die waren sehr, sehr belesen und sehr klug in ihrem Gebiet. Sie haben auch Freunde gehabt, die professionelle Wissenschaftler waren, die sie auch zu Rat gezogen haben. Aber sie waren natürlich auch ganz einfach überwältigt von der Anzahl der Texte, die zu lesen und zu redigieren waren. Und es gab die Zensur. Und das darf man eben nicht vergessen. Schreiben unter Zensur heißt was anderes. Und es konnte also sein, dass ganze Artikel rausgeschnitten wurden von den Zensoren, beziehungsweise was dann auch zu einer großen Krise führte, dass Diderot dann feststellte, dass für einen Band der Buchhändler, also eigentlich der Drucker und Verleger, selber die Band zensiert hatte, ohne Diderot das zu sagen, um keinen Ärger zu kriegen. Und also, ich meine, natürlich war das ein komplizierter und enorm frustrierender Prozess, diese Sachen zu machen. Und deswegen, also wie gesagt, es sind einige Weltklasse-Artikel drin und es sind einige fürchterliche Texte drin.
Sie haben eben gesagt, dass das sehr gut angenommen wurde im Volk. Wie viele dieser Enzyklopädien wurden denn verkauft?
Naja, also von der originalen Enzyklopädie sind die Subskribenten, das waren zuerst einige hundert, zum Ende waren es ungefähr, glaube ich, 4000, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dies ist natürlich eine Zeit vor Copyright. Und diese Enzyklopädie wurde sehr schnell imitiert, und zwar in Genf auch und dann an anderen Orten. Man hat also, und das, man muss sich auch den Aufwand vorstellen, das heißt natürlich, damals musste man das alles wieder in Blei setzen, all diese vielen Bände, und musste all die Kupferstiche nachstechen, denn die Originalplatten kriegte man ja nicht. Aber weil das so lukrativ war, wurde das also mehrmals neu aufgelegt und sozusagen in Pirateneditionen verkauft. Und darauf ist es dann doch auf einige 10 oder 100.000 Exemplare gekommen im Laufe des 18. Jahrhunderts.
Aber ich nehme an, dass das ganze Wissen nur Menschen zur Verfügung stand, die sich das auch leisten konnten.
Naja, natürlich. Das ist selbstverständlich so. Also ich meine, wie gesagt, diese riesige Enzyklopädie gebunden in schönes Kalbsleder, das kostete natürlich viel, viel mehr, als die meisten Menschen sich leisten konnten. Allerdings, erstens, und es konnten auch nur weniger als 10% der Menschen überhaupt lesen. Allerdings muss man sagen, es gab auch Bibliotheken. Und gerade in den Schulen, also gerade in den Klosterschulen und sowas, gab es Bibliotheken. Und das war komischerweise auch in sehr katholischen Klosterschulen gab es die Enzyklopädie. Es gab auch ein anderes ganz wichtiges Lexikon, nämlich das Dictionnaire historique von Pierre Bayle. Und so konnten sich also doch Leute, gerade ehrlich gesagt Buben und Männer natürlich, Zugang haben zu diesem Wissen in den Bibliotheken, auch wenn sie sich das selbst nicht leisten konnten. Und deswegen waren diese Sachen natürlich auch viel einflussreicher als nur auf den Kreis beschränkt von den Leuten, die sich das gekauft haben.
Kann man sich diese Original-Enzyklopädie noch irgendwo ansehen?
Ja, natürlich. Also es gibt viele große Bibliotheken, die die Enzyklopädie im Original haben. Ab und zu taucht sogar mal ein Satz im Antiquitätenhandel auf. Aber für Sie und mich kann man ganz einfach ins Internet gehen. Und da gibt es mehrere Sites, die Enzyklopädie also abfotografiert im Faksimile anbieten und auch mit Transkription und zum Teil auch mit Übersetzung. Und ich meine, die 17 Bände Text, die sind faszinierend, aber dafür muss man auch ein bisschen über das 18. Jahrhundert wissen oder man kann mal reinlesen und reinblättern. Aber diese 11 Bände mit Illustrationen, die sind einfach sensationell schön und wahnsinnig interessant zu sehen, wie das Leben im 18. Jahrhundert sozusagen im Detail funktioniert hat. Also ja, das kann man machen, das lohnt lohnt sich absolut.
Sagt Dr. Philipp Blom. Er ist Schriftsteller, Historiker und er hat über die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert publiziert. Und er hat übrigens auch selbst einen historischen Podcast, den Blomcast. Hört da doch auch mal rein. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Blom.
Ja, gerne.
Unvorstellbar, wie viele Bücher es wären, wenn man die komplette Wikipedia ausdrucken würde. Mehr als 65 Millionen Artikel stehen da drin, alle entstanden in den vergangenen 25 Jahren. Wie es losging und wer die Wikipedia gegründet hat, das hört ihr jetzt von Luisa Philipp.
Im November 2025 ist Jimmy Wales zu Gast im deutschen Podcast Jung und Naiv. Thilo Jung, der Moderator, ist dafür bekannt, dass seine Interviews ganz schön lange gehen können. Dieses Interview wird anders ablaufen.
All right, new episode of Young and Naive. I have a new guest. Who are you?
I'm Jimmy Wales, founder of Wikipedia.
Thilo Jung hakt direkt nach. Founder oder Co-Founder? Der Journalist spielt hier auf die Debatte an, ob der Philosoph Larry Sanger als Mitbegründer der Wikipedia gesehen wird. Jimmy Wales reagiert genervt.
I don't care. That's the dumbest question in the world.
Wales sei das egal. Das sei die dümmste Frage der Welt.
Really? Absolutely.
So geht das noch ein paar Mal hin und her. Thilo Jung hakt nach, Jimmy Wales sagt, Founder oder Co-Founder, das hat nichts mit Fakten zu tun, man kann es so oder so sehen. Und dann?
You know what, I'm done. Thank you. Thanks.
Steht Wales plötzlich auf und geht.
What's going on?
It's stupid. Don't ask me stupid questions.
How is that stupid?
It's a stupid question.
Nach knapp 45 Sekunden ist das Interview vorbei. Das mit der Gründer-Mitbegründer-Frage ist so eine Sache. Auf dem offiziellen Wikipedia-Eintrag von Jimmy Wales liest man, er habe die Plattform mitbegründet. In einem Artikel von Januar 2025 schreibt Larry Sanger, I founded Wikipedia. Ich habe Wikipedia gegründet. Es scheint, als müssten die beiden den Titelstreit unter sich klären. Fest steht, beide Männer haben die Online-Enzyklopädie in der Anfangszeit stark geprägt.
Die Vision für eine freie Enzyklopädie.
Die Geschichte der Wikipedia beginnt aber weder mit Jimmy Wales noch mit Larry Sanger, sondern mit Ward Cunningham. Der startet 1995 die Wikitechnik. Eine Software, bei der alle User die Inhalte einer Seite mitgestalten und ändern können. Und das in Echtzeit. Und jede Änderung wird dokumentiert. Von diesem System weiß Jimmy Wales damals noch nichts. Aber er träumt eben zu dieser Zeit davon, eine Online-Enzyklopädie aufzubauen, die für alle Menschen der Welt frei zugänglich ist. Und von der Masse, anstatt von ein paar wenigen Experten kreiert wird.
Die Entwicklung von Nupedia.
Jimmy Wales ersten Versuch dafür nennt er Nupedia. Die Plattform startet im März 2000. Wales erkennt aber schnell, dass er als Finanzwissenschaftler zwar die finanziellen Mittel liefern kann, aber vielleicht nicht der passende Kopf ist, um eine Enzyklopädie inhaltlich aufzubauen. Also stellt er den Philosophen Larry Sanger als Chefredakteur ein. Sanger ist es vor allem wichtig, die Inhalte gut zu prüfen, bevor sie online gehen. Also müssen alle Beiträge einen komplexen 7-stufigen Review-Prozess durchlaufen. Im ersten Jahr von Nupedia werden deshalb auch gerade einmal um die 20 Artikel freigeschaltet. Und auch softwaretechnisch hakt es bei Nupedia.
Die Entdeckung des Wiki-Systems.
Und genau da kommt wieder die Wiki-Software von Ward Cunningham ins Spiel. Bei einem Gespräch wird Larry Sanger auf die Software aufmerksam und schlägt sie dem Team vor. Die Namensidee für die neue Seite liefert er gleich mit. Wikipedia.
Der Beginn von Wikipedia.
Jimmy Wales will es wagen. Also geht Wikipedia am 15. Januar 2001 an den Start. Hello World tippt er als erste Testworte auf die Plattform. Ein typischer Satz, um die Funktion einer neuen Seite zu checken. Und schnell zeigt sich, Wikipedia als Plattform funktioniert ziemlich gut. Nach 100 Tagen vereint die Enzyklopädie schon 1000 Artikel. Und schon im März 2001 startet wikipedia.de als allererste nicht-englischsprachige Ausgabe.
Der Ausstieg von Larry Sanger.
Nupedia ist damit Geschichte. Larry Sanger als Chefredakteur allerdings auch. Finanzielle Gründe, aber auch inhaltliche Konflikte mit Wales und der Wikipedia-Community führen wohl zu Sangers Ausstieg im Februar 2002. Sanger bestand von Anfang an auf strenge inhaltliche Abnahmeprozesse. Wales will eine radikale Offenheit und Regeln, die von der Community gemacht und von ihr kontrolliert werden.
Aus .com wird .org.
Die Frage nach der Finanzierung bleibt auch nach Sängers Ausstieg bestehen. Es wird über Anzeigenschaltung oder Affiliate-Links nachgedacht. Der Wikipedia-Community gefällt das gar nicht. Jimmy Wales entscheidet sich dann also für eine gemeinnützige Lösung. Und aus wikipedia.com wird wikipedia.org.
Luisa Philipp war das über die Anfänge von Wikipedia. Aber, Matthias, es gab einen Vorläufer.
Ja, das war eine englischsprachige Online-Enzyklopädie, die von einem Webunternehmer verantwortet wurde. Ein Unternehmen übrigens mit Sitz in Florida, das vor allem durch erotische und pornografische Angebote seinen Umsatz machte. Dieses Unternehmen gründete Anfang 2000 Nupedia. Das war allerdings nicht sehr erfolgreich. Es gab nur ganz wenige Artikel und die Zahl der Nutzer, die war sehr überschaubar. Aber es war nicht nur die erste Online-Enzyklopädie, sondern eben auch der Vorläufer von Wikipedia.
So, dann wurde Wikipedia gegründet vor 25 Jahren. Wie verlief denn dann die Entwicklung der Online-Enzyklopädie in den ersten Jahren nach ihrer Gründung?
Naja, erstmal gab es nur eine englischsprachige Ausgabe. Mitte März 2001 kam dann zum ersten Mal die Idee einer Ausgabe in alternativen Sprachen auf. Und nur wenige Minuten später, so schreibt es jedenfalls Wikipedia selbst, startete die deutsche Version unter dem Namen deutsche.wikipedia.com. 2025 hat die deutsche Ausgabe 3 Millionen Artikel, darunter übrigens auch einen sehr ausführlichen Artikel über DLF Nova, der uns noch einmal daran erinnert, wie wir eigentlich im Jahr 2010 gestartet sind. Das war eine andere Welt und
oh ja.
Es war bei uns anders und in der gesamten Welt auch.
Absolut. So, wir wollen weiter über die Wikipedia sprechen mit Professor Ulrike Haß. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und hat sich mit Lexika und anderen Nachschlagewerken beschäftigt. Hallo Frau Haß.
Hallo.
Frau Haß, heute würde ich mal sagen, ist es eher ChatGPT, aber in den letzten Jahrzehnten, da war ja Wikipedia erste Quelle für Hausarbeiten, Referate und so weiter und so weiter. Wie sehr hat das unsere Wissenslandschaft verändert, würden Sie sagen?
Da würde ich so 3 Punkte nennen. Also es ist überall verfügbar, auf dem Smartphone, im PC, wo auch immer ist Wikipedia da. Und es ist eine selbstverständlich konsumierte Arbeit von anderen Menschen natürlich. Und ganz wichtig ist eine Rollenflexibilität. Also wer sich in ein Thema gut eingearbeitet hat, kann dann eben auch selber da was veröffentlichen und nicht nur lesen. Und das kann diskutiert werden, was da so an Informationen ist. Das ist ja mit den alten Enzyklopädien so nicht möglich gewesen.
Das heißt, die Wikipedia ist auch ständig veränderbar und verändert sich auch, ne?
Genau. Dabei wird sie eben von, sagen wir mal, von den Autoren, Autorinnen selber her bestimmt. Also die Inhalte werden da bestimmt. Wir haben völlig andere Themenbereichsverteilung als etwa bei dem Brockhaus oder bei der Britannica.
Wer genau sind eigentlich die Autorinnen und Autoren?
Man hat ein bisschen untersucht, dass es eben doch sehr, sehr viel mehr Männer sind als Frauen. Auch nicht ganz junge Männer, je nach Themenbereich. Und ich weiß nicht, da kann man noch ein paar Sachen zu sagen. Die Gleichrangigkeit von Frauen und Männern in den Artikeln, also zum Beispiel in der Beschreibung von Nobelpreisträgern, ist verbesserbar, hat sich auch wieder verbessert durch die Diskussion darüber.
Warum sind das denn eher Männer, die da schreiben?
Es ist ein bisschen schwierig, objektiv festzustellen, aber die ganze Art der Diskussion, des Umgangs miteinander in den Diskussionszeiten, das ist gut erforscht worden, die entspricht eher so einer Art Männerkommunikation, sodass man glauben kann, dass Frauen sich da nicht ganz so wohl fühlen und nicht so wertgeschätzt fühlen.
Hat das denn eigentlich auch Auswirkungen auf die Inhalte? Also sind die dann auch männlicher geprägt in irgendeiner Form?
Ja, zumindest waren sie das. Wikipedia selber hat das als Problem erkannt. Es gibt eigene Artikel darüber und da wird was dran gemacht. Aber zum Beispiel hat man auch untersucht, wie die Fotografien, die Bilder zu Marie Curie und Pierre Curie, das ist ja ein Ehepaar, also beide haben den Nobelpreis zusammengekriegt, aber die Frau wird eher so im Kreise der Familie gezeigt und es wird auch gesagt, dass sie die Ehefrau von dem ist, während bei ihm nicht steht, er ist der Ehemann von ihr. So, ne? Also das sind so ein bisschen Ungleichgewichte.
Wir haben ja eben schon gesagt, also es schreiben da deutlich mehr Männer. Kann eigentlich jeder, der möchte, in der Wikipedia rumschreiben? Also könnte ich das jetzt auch machen?
Am Anfang war das wohl die Idee, das hat sich aber geändert zu Recht. Es haben sich da so Portale und Redaktionen gebildet, die dann ein paar Regeln aufstellen. Das ist auch richtig. Wenn man jetzt neu ist und muss man sich erstmal dieses Regelwerk einarbeiten, das ist schon ein bisschen komplex auch dann, ne? Also das ist eine Hürde.
Was sind denn da so die Regeln?
Also zum Beispiel gibt es bestimmte Gliederungsschemata, Formatvorlagen nennen die das für bestimmte, also für eine Tierart oder für eine Krankheit oder für einen Film oder was auch, oder eine Sprache. Und dann gibt es da so Gliederungspunkte, die man abarbeiten kann. Man kann auch darüber hinaus noch andere Punkte nennen, aber es ist doch eine Engführung teilweise auf eine Sichtweise. Also zum Beispiel bei einer Sprache kenne ich mich aus, da fehlt so der soziale Aspekt, der ist ein bisschen dünn. Ja? Dafür haben wir furchtbar viel grammatische Infos.
Also sind die Regeln zu streng, die Wikipedia den Autorinnen und Autoren auferlegt?
Ich denke mal, nein, es muss schon. Sonst gibt es einen großen Wildwuchs und die Ungleichgewichte passieren dann auf anderen Stellen. Das will man auch nicht. Also es ist so praktikabel, wie es ist, aber eben nicht ganz so ideal.
Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen da rumschreiben in der Wikipedia, da müssen doch auch Fehler entstehen, oder nicht?
Ja, aber es gibt eben auch wahnsinnig viel Aufpasser. Ja? Und diese Diskussionsseiten sind da auch ziemlich wichtig. Ich habe das selber mal untersucht vor 5, 6 Jahren, den Eintrag Adverb, also so ein grammatischer Begriff. Ja. Es war grottenschlecht und nichts stimmte und zwar in sich widersprüchlich. Jetzt ist der super, aber in den Diskussionsseiten wird sich beschwert, dass er jetzt unverständlich sei. Na, also das ist nicht so einfach mit der Qualität und der Verständlichkeit, wenn man beides haben will.
Wer hat denn da eigentlich das letzte Wort?
Die Redakteure haben wohl schon großen Einfluss, also mehr Administratoren als die Schreiber. Aber eigentlich ist es eine ziemlich demokratische Grundidee. Und ich würde auch sagen, die ist noch vorhanden und die gibt es. Ja? Also jeder kann alles schreiben, wenn das bestimmten Relevanzkriterien etwa entspricht.
Mal ganz grundsätzlich, Frau Haß, wie finden Sie die Wikipedia? Ist das eine sinnvolle Enzyklopädie oder wünschen Sie sich manchmal unsere guten alten Bücher zurück, wo nicht jeder drin rumkrakeln kann?
Die gibt's ja Gott sei Dank noch und ich würde auf keinen Fall irgendein Brockhaus aus den 90ern wegschmeißen lassen. Also bitte behalten. Mhm. Ich nutze die Wikipedia, aber ich frage mich dann auch immer, wie breit ist die Quellenbasis, auf der das geschrieben wird? Ist das belegt? Ja? Und manchmal vergleiche ich auch mit dem, was im Brockhaus steht, den ich noch habe im Wohnzimmer. Und man muss so ein bisschen gucken, Wissen ist ja auch Work in Progress, jedenfalls in vielen Bereichen. Ja? Selbst historischen Themen. Man sieht manches dann anders oder hat neue Infos. Also es ist auf jeden Fall was Unverzichtbares heutzutage.
Und wenn Sie so vergleichen, Brockhaus und Wikipedia zu Hause, ne? Wem glauben Sie denn dann eher?
Beidem. Also in Wikipedia haben sie ganz andere Inhalte. Sie können zu jedem Film, zu jedem Computerspiel einen riesen Artikel finden, zu jeder Software. Das fehlt in Brockhaus. Aber andererseits haben sie im Brockhaus schwierige, komplexe Themen sehr gut zusammengefasst. Da ist eben mehr Arbeit in diese konsistente Zusammenfassung gelegt worden. Sagen wir mal zum deutschen Mittelalter. Ein Riesenthema, ja. Aber im Brockhaus kann sie sicher sein, dass da mehrere gute Köpfe abgewogen haben, was da steht.
Mein ganz persönlicher Eindruck ist allerdings bei der Wikipedia auch, dass sie in den letzten Jahren so ein bisschen komplizierter geworden ist.
Ist
das so?
Ja, das haben wir eben schon so angesprochen. Damit der Wildwuchs im Rahmen bleibt, müssen Regeln gefunden werden. Da gibt es Kategorien und Portale und Redaktionen, die sich kümmern und so weiter. Insofern ist das nicht mehr so einfach, mal eben da einen Artikel anzulegen.
Und wenn immer mehr Leute da drin schreiben und mehr Richtlinien sind, dann wird der Text dadurch komplizierter?
Ich fürchte ja. Ich wünsche den Redakteuren und den Portalen, dass da immer auch mal jemand ist, der verständliche Sprache, der ein bisschen weiß, wie das geht, ja, um da drauf zu achten. Also zum Beispiel im Bereich Medizin, das kann man vergessen, das versteht man als Laie. Also ich verstehe das überhaupt nicht mehr, was da so steht. Ist sicherlich hochkorrekt und richtig. Aber ist eine allgemeine Enzyklopädie dafür da, fachliches Wissen auf fachlicher Sprachebene zu präsentieren?
Ich habe noch eine Frage zum Ende, weil ich auch anfangs gefragt hatte, die ChatGPT und alle anderen KI. Was für eine Auswirkung hat das eigentlich auf die Wikipedia? Tja.
Ich meine, wir merken ja jetzt, wenn wir irgendwas bei Google oder einer anderen Suchmaschine eingeben, dass da gleich eine KI-Antwort kommt. Hm. Und dann kann man sehen, dass das in, ich schätze mal, 99% der Fälle auf Wikipedia-Inhalten beruht. Vielleicht noch 1, 2, 3 andere Quellen, aber es ist immer die Wikipedia, die hier quasi, man kann sagen, verdoppelt erscheint im Netz bei einer Suche. Und das ist wiederum eine Gefahr, weil sich ja Leute, die da manipulieren wollen, denken könnten, oh, wir müssen entweder die Wikipedia kapern oder eine alternative Wikipedia finden, die dann da immer ganz hoch rankt und unser KI-Wissen prägt. Also da, denke ich, werden wir sehr aufpassen müssen als Gesellschaft, das zu verhindern.
Professor Ulrike Haß ist Sprachwissenschaftlerin. Sie hat sich mit Lexika und anderen Nachschlagewerken beschäftigt und wir haben darüber gesprochen, wie die Wikipedia unser Leben verändert hat. Vielen Dank, Frau Haß.
Gerne.
Matthias, wie hältst du es eigentlich mit der Wikipedia?
Ich glaube, wie die meisten anderen auch, ich nutze es, um einen allerersten Überblick zu bekommen. Und von da an geht es dann wie auf einer Startrampe etwas weiter, etwas tiefer ins Thema, wobei mitunter die Einträge bei Wikipedia schon relativ gut aufgearbeitet sind. Ich habe vor einigen Jahren eine Arbeit gelesen, die auf 3% Fehler bei den Wikipedia-Einträgen gestoßen ist. Das ist etwa so viel wie vorher in den üblichen Nachschlagewerken auch. Skeptisch bin ich allerdings bei Einträgen zu noch lebenden Personen oder Firmen. Da fürchte ich an der einen oder anderen Stelle schön Färberei. Bei historischen Daten und Funktionsbeschreibungen historischer Personen, da bin ich allerdings relativ entspannt. Wer hat schon Interesse an einer Biografie irgendeines mittelalterlichen Königs zu manipulieren? Insofern bin ich großer Fan von Wikipedia und kann mir die Vorbereitung von Eine Stunde History ohne Wikipedia kaum noch vorstellen.
Das kann ich im Übrigen auch nicht, aber wir müssen ja natürlich auch noch darüber reden. Es gibt ja auch einen Eintrag über dich.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin bei lebenden Personen ja skeptisch. Aber diesen Eintrag habe ich nicht selber geschrieben. Der wurde irgendwann veröffentlicht. Ich habe ihn auch nur per Zufall mitbekommen. Und ab und zu pflege ich ihn, wenn was Neues ist. Aber ich habe da nicht dran rumgeschrieben, nicht korrigiert und nichts gemacht.
Also es stimmt aber alles, was da über dich drin steht.
Ja.
Also schaut mal rein. Wenn euch das Leben von Dr. Matthias von Hellfeld interessiert, könnt ihr alles nachlesen in der Wikipedia. So, das war eine Stunde History über die Gründung der Wikipedia vor 25 Jahren. In der nächsten Sendung geht es um die Centennial Campaign, mit der 1876 die noch lebenden Indigenen in Nordamerika in die Reservate verbannt werden sollten. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.
Deutschlandfunk. Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Das sind wir.
Arndt Reuning
und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
I mean, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.